Deutschlandfunk Kultur heute.
Mit Enne Seidel, guten Abend. Wäre diese Sendung ein Film, dann würde jetzt folgender Hinweis eingeblendet. Freigegeben ab 16, vielleicht auch erst ab 18. Denn es wird düster bis makaber in der nächsten halben Stunde. Die Künstlerin Bunny Rogers verwandelt das Kunsthaus Bregenz in einen Friedhof. Um wen dort getrauert wird, das erfahren Sie gleich. Außerdem berichten wir über bedrohte Haus- und Kulturprojekte in Berlin und wir hören rebellische Zeilen und Strophen. Zu Beginn dieser Ausgabe von Kultur heute geht es um die Literatur des Widerstands.
Auf meine Schulhefte, auf mein Pult und die Bäume, auf den Sand, auf den Schnee schreibe ich deinen Namen. Auf alle zerlesenen Seiten, auf alle leeren Seiten, Stein, Blut, Papier oder Asche, schreibe ich deinen Namen. Auf die Heiligenbilder, auf die Waffen der Krieger, auf die Königskronen, schreibe ich deinen Namen.
Zeilen des französischen Dichters Paul Éluard, der sich im Zweiten Weltkrieg in der Résistance engagierte, also im Widerstand gegen die Nationalsozialisten und ihre französischen Kollaborateure. Liberté heißt dieses Gedicht, das damals auf Flugblättern im besetzten Frankreich verbreitet und zu einer Hymne des Widerstands wurde.
Durch die Macht eines Wortes beginn ich mein Leben neu. Ich ward geboren, dich zu wissen, dich auszusagen. Freiheit.
Widerstand, nicht mit Waffen, sondern mit Worten, den leistete Paul Éluard vor fast 80 Jahren und den leisten auch heute Schriftsteller und Schriftstellerinnen überall auf der Welt. Das zeigt in diesen Tagen das Kölner Literaturfestival Poetica, das sich in seiner 6. Ausgabe der Poesie des Widerstands widmet. Kuratiert hat das Festival in diesem Jahr der Lyriker und Büchner-Preisträger Jan Wagner. Er war heute Vormittag zu Gast hier im Deutschlandfunk und ich habe ihn erstmal gefragt, wer also sind heute im 21. Jahrhundert die Erben von Dichtern wie Paul Éluard?
Die Erben sind im Grunde alle Dichter, weil sich alle Dichter Gedanken darüber machen müssen, wie sie sich verhalten zu der Gesellschaft, in der sie leben und schreiben. Es ist eine uralte Frage, wie man, ob man Einfluss nehmen soll auf das Land, auf die Politik, auf die Gesellschaft, in der man lebt oder eben nicht. Und die Frage ist auch, ob man das kann, ob Lyrik überhaupt die Fähigkeit hat, Menschen zu erreichen, viele Menschen zu erreichen, ob es nicht vergebene Liebesmüh ist. Die wenigsten Gedichte werden auf Flugblätter gedruckt, wie bei Éluard und verteilt. Und ob man es auch soll. Und die Grundfrage ist eben, bindet sich ein Gedicht an die Tagespolitik? Vergeht es dann mit dem Tag genauso schnell wie das politische Geschehen ist, das beschrieben wird oder die Figur, um die es geht in dem Gedicht? Und ist es nicht wirksamer und dauerhafter, wenn es es nicht tut und vielleicht trotzdem politisch? Das sind die Grundfragen und deswegen sind die Erben von Éluard oder von allen Dichtern, die sich politisch engagiert haben oder engagierte Literatur geschrieben haben, alle Dichter, selbst dann, wenn sie nicht politisch tätig sind und sich nicht politisch äußern, weil das Grundfragen sind, die jeden beschäftigen müssen.
Also auch das Nicht-Äußern kann politisch sein. Das Schweigen kann politisch sein?
Natürlich kann das Schweigen auch politisch sein. Und erstaunlich ist es, dass ja auch Zeilen, die völlig ohne Hintergedanken geschrieben wurden, Zeilen, die vielleicht überhaupt nichts über Politik aussagen wollen, plötzlich politisch werden können, von einer anderen Generation als politisch begriffen werden und plötzlich einen politischen Gehalt bekommen, bloß weil sie vor einem anderen Hintergrund gelesen werden. Das ist ja sehr erstaunlich. Genauso wie, dass Gedichte, die uralt sind, plötzlich in einem anderen Kontext wieder gelesen werden. Dass Gedichte, die in einem Krieg geschrieben wurden, natürlich ihre Gültigkeit bewahren können, wenn es gute Gedichte sind, in einem anderen Krieg zum Beispiel. Und genauso vielleicht Trost oder Mut schenken können, wie zu der Zeit, in der sie geschrieben wurden.
Haben Sie da vielleicht mal ein konkretes Beispiel?
Ich denke zum Beispiel an ein Gedicht von Pablo Neruda, dem großen chilenischen Dichter, der natürlich ein eminent politischer Mann war, ein politischer Dichter.
Und obwohl er eigentlich sehr viel Liebesgedichte geschrieben hat.
Ja, und zwar herrliche Liebesgedichte, ja natürlich. Also, wer politische Sachen schreibt, ist ja nicht automatisch verpflichtet, nur sowas zu schreiben. Alle schreiben ja immer auch andere Dinge und Liebesgedichte müssen natürlich sein. Und Neruda war ein großer Liebesdichter, natürlich. Aber er war auch politisch sehr aktiv, zur Zeit von Allende. Und er hat nun wirklich Gedichte geschrieben, die sehr politisch waren, aber eben auch gute Gedichte. Das ist immer die Frage. Sind Gedichte, die sich einer Botschaft hingeben, verraten sie vielleicht die Poesie? wenn sie nur die Botschaft in den Mittelpunkt stellen. Und Neruda hat ihm Gedichte geschrieben, die beides sind. Verständlich, klare Botschaften, politisch und trotzdem großartige Gedichte. Und ich dachte an ein Gedicht, das er zum Spanischen Bürgerkrieg geschrieben hat. Almería heißt das, wo er im Grunde immer wieder ein Bild ins Zentrum rückt. Eine Schüssel von Blut, die auf dem Tisch steht. Und Strophe um Strophe wird immer wieder so Schüssel mit Blut aus Almeria auf den Tisch gestellt und sagt, wenn ihr da sitzt und Trauben esst und braten, dann steht da diese Schüssel mit Blut. Und das ist ein ganz starkes Bild. Und im Grunde kann man jede Stadt Almeria in den Titel setzen und wird ein gültiges Gedicht haben über die Schrecken und das Leid und die Schuld.
Jetzt haben Sie schon ganz viele Fragen aufgeworfen, von denen wir bestimmt die ein oder andere gleich auch nochmal aufgreifen werden. Sie wollen das Wörtchen Widerstand aber nicht nur politisch verstanden wissen. Das schreiben Sie zumindest in Ihrem Vorwort zur Poetica. Wofür steht dieser Begriff noch?
Also wenn man das Wort Resistenz mal nimmt, dann ist es natürlich auch der Widerstand gegen eine Wirkung von außen und auch der Widerstand gegen die Vergänglichkeit. Also die Frage ist, genau die ich eben schon angeschnitten habe, wie schafft es ein Gedicht auch die Zeit zu überdauern? Und ist es vielleicht sinnvoller, sich eben nicht an konkrete tagespolitische Ereignisse zu koppeln, damit das Gedicht dauerhaft ist und seine Wirkung nicht verliert? Wie schreibt man so, dass ein Gedicht die Zeit überdauert? Das ist auch eine Frage. Auch kann man denken an Widerstände, zum Beispiel formale Widerstände im Gedicht selbst. Formen oder Reime, Hürden, die man sich selbst setzt als Widerstand, um sozusagen durch den Widerstand weiter springen zu können und anders zu denken. Das sind alles Bedeutungen, die mitschwingen und auch darüber wollen wir reden.
Es gibt ja nun immer auch Stimmen, die davor warnen, die Literatur zu sehr für die Tagespolitik zu öffnen. Das haben Sie vorhin auch schon angerissen. Denn gerade Sprache lässt sich natürlich auch prima politisch instrumentalisieren. Können Sie solche Warnungen nachvollziehen?
Ja, unbedingt. Natürlich. Und die Gefahr ist eben, dass ein Gedicht sich zu sehr auf Verständlichkeit und auf einfache Rhetorik versteift und insofern dann kein gutes Gedicht mehr ist. Schwierig ist es dann, wenn die Sache der Poesie aufgegeben wird zugunsten einer politischen Aussage und wenn eben nicht mehr die Hauptsache beachtet wird, dass nämlich ein gutes Gedicht entsteht. Diese Balance zu halten ist natürlich sehr schwierig.
Schwierige Gratwanderung.
Eine schwierige Gratwanderung und oft genug geht das nicht gut und verschwindet das Gedicht sozusagen hinter der Botschaft. Oder hinter der einfachen Aussage. Und das sind dann Fälle von eher missglückter Lyrik, möglicherweise von effektiver Rhetorik, aber nicht von guter Lyrik und eben nicht wie Neruda.
Und für Schriftsteller ist es natürlich auch immer ein persönliches Risiko, politisch Stellung zu beziehen. Eben nicht nur, weil sie vielleicht riskieren, ins Gefängnis zu kommen, je nachdem, in welchem Land sie leben, sondern auch, weil sie riskieren, dass ihre Literatur nicht mehr für sich steht, sondern nur noch politisch gelesen und gedeutet wird. Beispiel Peter Handke, wir haben es gerade ausführlich diskutiert. Für wie problematisch halten Sie solche Fälle?
Es gibt viele Beispiele von Autoren, die politisch engagiert haben und dann verschwanden hinter dem politischen Engagement. Das ist natürlich ein Problem, wenn die Literatur, und man kann an Fälle denken wie Knut Hamsun oder andere, verschwindet hinter dem politischen Fehlgriff und der gesuchten politischen Bindung, die dann alles belastet. Die Literaturgeschichte wimmelt ja von Figuren wie Ezra Pound oder Knut Hamsun, die sozusagen oft weniger mit ihrem Werk verbunden werden als mit ihren politischen Fehlleistungen.
Sie selbst haben zuletzt einen umfangreichen Gedichtband herausgegeben mit junger Lyrik aus verschiedenen Ländern Europas. Und jetzt wird ja nun zurzeit wieder ziemlich viel protestiert auf diesem Kontinent. Die Gelbwesten und die Streiks in Frankreich, die Klimaproteste hier in Deutschland, die Demos gegen die Rechtspopulisten in Italien und. Spiegelt sich das auch in der europäischen Lyrik?
Ja, also es spiegelt sich, man muss von Land zu Land schauen. Und wir haben natürlich nicht die Lyrik in dem Buch, die jetzt gerade geschrieben wird. Das heißt, die Gedichte sind schon ein bisschen älter, aber sie spiegeln natürlich das, was auch in den Ländern geschieht. Und abgesehen von immer gültigen Formen und Themen, natürlich gibt es immer Liebesgedichte. Es gibt immer die Klage um den gestorbenen Freund. Es gibt immer das Gedicht an die Mutter, an den Vater oder auch Naturgedichte. Aber abgesehen davon ist natürlich auch das Spiegeln der gesellschaftlichen Verhältnisse. Und es gibt natürlich auch immer noch Kriegsgedichte zum Beispiel. Also das sind die bosnischen Dichter zum Beispiel, nach wie vor die Kriegserlebnisse aus den 90er Jahren im Zentrum ihrer Gedichte haben, kann nicht überraschen. Und genauso gibt es Dichter wie Sergei Jardane, der heute ganz konkret schreibt über das, was in der Ostukraine geschieht, über den Krieg, der dort stattfindet. Der also seine Gedichte, großartige Gedichte, dem Thema widmet, das nun gerade aktuell ist in der Ukraine.
Ein paar der jungen Schriftsteller, die in Ihrem Lyrikband vertreten sind, haben Sie jetzt auch zur Poetica eingeladen, hier nach Köln. Mhm. Daneben wird heute Abend aber zum Beispiel auch so eine bekannte Stimme wie Hertha Müller lesen. Nach welchen Kriterien haben Sie Ihre Gäste ausgesucht und dieses Programm zusammengestellt?
Also erst einmal sind es alles Dichterinnen und Autoren, die ich sehr bewundere und deren Werke ich großartig finde. Und das soll ja auch im Zentrum stehen. Also die großartige Literatur, die Begeisterung und die Begeisterungsfähigkeit von großer Poesie. Aber es sind auch alles Dichter, die sich entweder in ihren Gedichten selbst oder in Essays auseinandergesetzt haben mit eben den Fragen, über die wir gesprochen haben und sich eben alle sehr kundig dazu äußern können und das gestern auch schon getan haben in der Auftaktrevue. Und die alle Gedichte geschrieben haben, die sich sehr wohl verstehen lassen als Kommentare, entweder auf eine konkrete Situation oder zu einer konkreten Situation oder als Antwort auf einen gesellschaftlichen Druck. Und insofern könnt ihr alle sich dazu äußern. Und was bei der Poetica natürlich schön ist, ist, dass auch die Weltpoesie im goethischen Sinne eine Rolle spielen soll und dass eben aus allen Winkeln der Welt man Dichter einladen darf, Autorinnen, die man bewundert und insofern auch die ganze Welt ins Gespräch kommen soll. Also wir haben ja auch Dichter, ein Dichter wie Sichuan aus China, großartiger Dichter, genauso wie Sergio Raimondi aus Argentinien. Also von allen Kontinenten darf man Leute zusammenbringen, um ein Thema eine Woche lang ausführlich zu besprechen und in der Literatur aufblitzen zu lassen. Und das ist natürlich wunderbar. Also diese Mischung war auch wichtig von Stimmen, von Sprachen aus allen Weltgegenden.
Der Lyriker Jan Wagner über die 6. Ausgabe der Poetica. Noch bis zum Wochenende widmet sich das Kölner Festival für Weltliteratur der Lyrik des Widerstands. Friedhöfe sind zumindest hierzulande stille, intime Orte, an denen jeder für sich gedenkt und trauert. Der Friedhof, um den es jetzt geht hier in Kultur heute, ist alles andere als das. Er befindet sich nämlich mitten in einem Museum und darf dort von allen Seiten beguckt und kommentiert werden. Diese letzte Ruhestätte ist ein Kunstwerk der US-Amerikanerin Bunny Rogers, Jahrgang 1990 und für ihr Alter schon ziemlich gefragt. Im New Yorker Whitney Museum hatte sie vor 3 Jahren ihre erste Einzelausstellung. Dort erinnerte sie mit einer großen Gedenkstätte an den Amoklauf an der Columbine High School. Jetzt hat Bunny Rogers das Kunsthaus in Bregenz ebenfalls in einen Gedenkort verwandelt. Ein Gedenkort der etwas anderen Art. Christian Gampert hat ihn für uns erkundet.
Schon am Eingang des Kunsthauses riecht es intensiv nach Gras und feuchter Erde. Im Parterre betreten wir gleich neben der Infotheke eine quietschnasse Rasenfläche und sinken mit den Winterschuhen fast ein wenig ein. Überall blinken LED-Glühwürmchen. Weiter hinten ist ein Grabhügel mit blauen Rosen bedeckt und dämmerig beleuchtet. Offenbar hat gerade eine Beerdigung stattgefunden, die Beerdigung der Künstlerin. Neben dem Grab steht auf der Staffelei eine Art Selbstporträt von Bunny Rogers. Wie eine Schärpe hängt ein Mantel daran. Einen Stock höher ist eine neue Rasenfläche, diesmal übersät von Flaschen und Papptellern, auf denen noch Kuchenreste kleben und die ersten Insekten krabbeln. Obwohl es aussieht wie auf einem Schlachtfeld, sind die gröbsten Reste der Party offenbar schon weggeräumt. Sie lagern hinten in schwarzen Müllsäcken, aus denen auch illustrierte Zeitschriften hervorlugen. Themen sind etwa Lady Di und der Untergang der Titanic. Wir befinden uns offenbar in 2 Stationen eines Filmsets, auf dem ein Streifen über das Ableben der Bunny Rogers gedreht wird. Nach der Grablegung der Leichenschmaus, der sich über Tage hingezogen zu haben scheint, mit Musik und Drogen, wie die Reste zeigen. Neben dem bizarren Vergnügen, die eigene Beerdigung zu inszenieren, ist bei Bunny Rogers aber noch anderes im Spiel. Sie ist mit medialen Großereignissen wie dem Hollywood-Film Titanic und der Trauerhysterie nach dem Tod von Lady Di aufgewachsen. Die kollektiven, medial vermittelten Gefühlswogen ersetzten in Teilen dieser amerikanischen Generation offenbar weitgehend die eigene, authentische Emotion. Und über die depressive Grundstimmung in einer solchen Second-Hand-Identität kann Bunny Rogers eindrucksvoll berichten. Für mich kommt meine Kunst aus der Motivation, meine Gedanken, Gefühle und Erfahrungen überhaupt zu organisieren. Und einige dieser noch sehr präsenten Erinnerungen sind quälend. Der Trick ist natürlich, dass man nicht weiß, was hier Wahrheit und was Fiktion ist. Bunny Rogers entwirft als Konzeptkünstlerin ein Bild auch von sich selbst und spielt die Rolle perfekt. Das zurückhaltende, melancholische Medienkid, das mit monotoner Stimme schräge Sachen erzählt, jedenfalls in den Videos, und sich in computergenerierten Porträtserien als comicartige neue Jeanne d'Arc mit Trichterbrust inszeniert. Im Kunsthaus Bregenz wird von Rogers nun eine völlig artifizielle Welt entworfen, von der man nicht so genau weiß, ob sie nun die Seelenlage einer amerikanischen Grufti-Generation nachzeichnet oder nicht doch nur der Blick in die Traumata der Künstlerin selbst ist. Kunsthausdirektor Thomas Trummer.
Entscheidend für ihre Ikonografie, für ihr Universum sind eigentlich kindliche Erfahrungen, Imaginationen aus der Zeit vor der Pubertät. Sicher auch viel Schmerzerfahrung aus dieser Zeit.
Was bringt es nun, im Museum Natur zu inszenieren, in einem Haus Rasen zu verlegen und Friedhof zu spielen? Nun, es ist durchaus eindrücklich, weil wir uns in diesem artifiziellen Setting unserer Selbstwahrnehmung inmitten von Tod, Natur, Vergänglichkeit viel genauer versichern können, als dies ein Blick etwa auf ein Vanitas-Stillleben ermöglichen würde. Im dritten Stock sind dann Rosen in quaderförmige Klötze einbetoniert. Die einzelnen Elemente sind zu einem Kreis arrangiert. Ein Stonehenge des Betonzeitalters. Natürlich ist das auch Kitsch und falscher Kult. Rosen im Sitzkreis für die Toten. Aber dass diese Toten real sind, zeigt die Schau abschließende, über einen ganzen Stock perfekt nachgebaute, tropfende und in Nebel gehüllte Internat-Gemeinschaftsdusche, die an das Schulmassaker von Columbine mit 12 Toten erinnern soll. Bunny Rogers erfährt sich selbst vor allem in der Katastrophe.
Der eigene Tod als Kunstwerk. Arbeiten von Bunny Rogers im Kunsthaus Bregenz. Christian Gampert berichtete. Berlin ist nicht nur die politische Hauptstadt Deutschlands. Berlin ist, das kann man wohl so sagen, auch die deutsche Kulturhauptstadt. Mit unzähligen Theatern, Museen, Opern und vielen hochkarätigen Künstlern, die in der Stadt leben und arbeiten. Vor allem aber ist Berlins Kulturleben beeindruckend vielfältig. Neben den großen, staatlich geförderten Kulturinstitutionen gibt es eine lebendige, freie Szene und obendrein viele kleine, selbstorganisierte Haus- und Kulturprojekte. Einigen davon droht jetzt allerdings die Räumung. Die Betroffenen protestieren und auch die Kulturprominenz ist besorgt. Manfred Götzke war für uns bei einem Aktionstag im Berliner Ensemble.
Das kleine Gartenhaus im Berliner Ensemble ist an diesem Montagvormittag tapeziert mit Transparenten. Keine Beute mit der Meute steht darauf. Potze bleibt, Träume verknüpfen, Freiräume schützen. Potze, Meute, Liebig 34, sie sind nur ein paar der alternativen Haus- und Kulturprojekte, die in Berlin zur Zeit von Räumung bedroht sind, sagt Marian Keune, der Sprecher der Initiative Kein Haus weniger.
Alternative Projekte, überwiegend aus Hausbesetzungen hervorgegangen, sind ein prägendes Merkmal der Geschichte dieser Stadt. Sie stehen für Weltoffenheit, Kreativität und die Widerständigkeit Berlins. Und diese Errungenschaften stehen heute leider zur Disposition. Mehr als einem Dutzend Projekte droht in den nächsten Monaten das Ende. Dabei geht es um Orte für Kunst, Kultur und Politik und unkommerzielle Strukturen für eine breite Nutzerinnenschaft.
Das Phänomen ist so bekannt wie dramatisch. Die Freiräume für selbstorganisierte, nicht kommerzielle Kunst und Kultur, sie verschwinden in Berlin seit Jahren mehr und mehr. Während der Senat das Clubsterben inzwischen längst auch als wirtschaftliches Problem erkannt hat, würde die Verdrängung von autonomen Kulturprojekten ignoriert.
Der Eindruck, den man gewinnen muss, ist der, dass sich, wenn es um die alternativen Projekte geht, hinter der juristischen Bearbeitung weggeduckt wird. Es gibt Gerichtsprozesse, die unter absurden Bedingungen geführt werden, dass irgendwie ein Jugendclub dieser Stadt, der selbstverwaltet, seit Jahrzehnten arbeitet, sich in einem Hochsicherheitssaal für etwas verantworten muss, dass da einfach nur der Verbleib ist, ist ein Skandal.
Die Initiative fordert deshalb einen Bestandsschutz für soziale und kulturelle Projekte. Eine Aussetzung von Zwangsräumungen und Straffreiheit für alle Besetzerinnen.
Wir haben das Gefühl, dass die Politik sich hier nicht ausreichend bemüht. Damit muss jetzt Schluss sein, jetzt muss eingegriffen werden.
Mehr als 80 Kulturschaffende unterstützen die Initiative. Darunter Literaturnobelpreisträgerin Elfriede Jelinek, die Band Element of Crime, die Regisseure Milo Rau, Leander Hausmann und Ersan Montag. Der Theaterregisseur und Performancekünstler hat das Verschwinden der Projekte und Freiräume in seinem Heimatkiez Kreuzberg erlebt.
Das, was Berlin vor allem in seiner kulturellen Identität ausmacht, sind diese alternativen Projekte. Ist jetzt nicht unbedingt die große Staatsoper unter den Linden oder die Schaubühne, die vielleicht auch dazugehören, irgendwie die Identität zu stiften, aber das, was Berlin vor allem ausmacht und was die Stadt auch lebenswert und auch miteinander so harmonisch macht, sind halt diese Projekte, sind halt diese kleinen kulturellen Angebote.
Vertreterinnen von 12 akut bedrohten Projekten sind ins Berliner Ensemble gekommen, darunter das feministische Hausprojekt Liebig 34 in Friedrichshain. Während Berlin sich als queere Hauptstadt inszeniere, werde ein queer-feministisches Hausprojekt rausgeschmissen, sagt eine der Bewohnerinnen. Wir wollen nicht mit dem alltäglichen Sexismus leben und haben uns entschieden, in unserem Haus ohne Cis-Männer zu leben. Dieses Haus ist ein politischer Ort, wo sich Feministinnen seit mehr als 20 Jahren empowern. Jetzt sollen wir raus und seit unser Mietvertrag Ende 2018 endete, werden wir kriminalisiert und permanent von der Polizei bedroht. Dass gerade Projekte wie das Liebig 34 kriminalisiert und von Teilen der in Berlin regierenden SPD als Keimzellen linksradikalen Widerstands gesehen werden, Regisseur Ersan Montag hält es für skandalös.
Ich wüsste nicht, warum es ein Problem sein sollte, Projekte zu unterstützen, wo es um selbstbestimmtes Leben von Frauen und Transfrauen geht. Und dass man das dann versucht, als linksradikal zu sehen und nicht unterstützenswert, das finde ich ziemlich absurd und zynisch eigentlich. Dass sich marginalisierte Gruppen sich eher mit der linkspolitischen Richtung identifizieren oder ausdrücken, ist jetzt kein Ausschlusskriterium für eine Solidarität mit ihnen.
Die Gründe für die Verdrängung, sie gleichen sich. Oft werden Häuser an Investoren verkauft, die renditeträchtigere Mieter wollen. Wohlhabendere Bewohner, teure Restaurants, Start-ups. Eigentlich müsse die Weggentrifizierung solcher Räume politisch verhindert werden, sagt Marian Keune. Gerade von einem rot-rot-grünen Senat.
Wir erwarten von einem rot-rot-grünen Senat, dass er sich eigentlich dessen bewusst wird, wofür diese Parteien eigentlich selber stehen, nämlich genau für das, linke und alternative Räume zu ermöglichen und auszubauen. Wir werden das aktiv weiterhin versuchen durchzusetzen. Wir wollen den Senat nur daran erinnern, dass es in seiner eigenen Handhabung liegt, auf welcher Seite er dort an dieser Stelle steht und welches Vermächtnis er dafür hinterlassen will.
Marian Keune von der Initiative Kein Haus weniger, die Berliner Haus- und Kulturprojekte retten will. Manfred Götzke berichtete. Und ein Haus mehr, heißt es jetzt in den Kulturmeldungen mit Katrin Weller. Zumindest die Berliner Jazzszene darf sich freuen. Sie bekommt nämlich ein neues Zuhause.
Der Jazz-Trompeter Till Brönner lebt in Los Angeles und in Berlin und hatte 2016 die Idee, in der Hauptstadt ein House of Jazz zu gründen. Mittlerweile hat er gemeinsam mit der Deutschen Jazz-Union und der IG Jazz ein Konzept entwickelt, das auf dieser Idee von damals aufbaut. Und dieses neue Konzept hat nun die Kulturverwaltung überzeugt. In der früheren Münzprägeranstalt Alte Münze soll ein Zentrum für Jazz und improvisierte Musik entstehen. Die Stadt Berlin verspricht sich davon eine fest in der Szene verankerte Institution, die sich gegenüber anderen Sparten der freien Musikszenen öffnet, zum Beispiel experimenteller Popmusik oder transkultureller Musik. Der Jazz brauche eine Ankerinstitution, nicht nur in Berlin, sagte Kultursenator Klaus Lederer. Das Konzept soll nun noch einmal weiterentwickelt werden, so heißt es in der Pressemitteilung, und zwar mit weiteren Experten und im Austausch mit Akteuren aus der freien Musikszene. Das Areal der Alten Münze, wo eben auch das Zentrum für Jazz und improvisierte Musik entstehen soll, umfasst insgesamt 15.500 Quadratmeter. Ab 2023 soll die Alte Münze saniert werden und 3 Jahre später fertig sein. Die Literaturwissenschaftlerin und Essayistin Eva Horn erhält in diesem Jahr den Heinrich-Mann-Preis der Akademie der Künste. Der mit 10.000 Euro dotierte Essayistikpreis soll am 27. März in Berlin übergeben werden, teilte die Akademie heute mit. Die Jury begründete ihre Wahl unter anderem damit, dass Eva Horns Essays Wissenschaftsgeschichte mit Literatur und Kunst verbinden. Wie nur wenigen Autorinnen und Autoren gelinge es ihr dabei, eine Sprache zu finden, die für ein breites Publikum zugänglich ist, ohne dabei an wissenschaftlicher Präzision zu verlieren. Eva Horn wurde 1965 in Frankfurt am Main geboren. Seit 2009 ist sie als Professorin für neuere deutsche Literatur an der Universität Wien tätig.
Die Kulturmeldungen mit Katrin Weller. Danke. Und das war Kultur heute. Weiter geht's hier im Deutschlandfunk mit den Nachrichten und den Informationen am Abend. Die Kollegen berichten gleich ab 6:10 unter anderem vom Weltwirtschaftsforum in Davos. Bis hierhin am Mikrofon war Enne Seidel. Einen schönen Abend wünsche ich Ihnen.